geistige Väter und Mütter zu werden, in Christus zu sein. So, jetzt wollen wir einsteigen in die Reise am Beispiel biblischer Persönlichkeiten. Vorher noch zwei schlaue Zitate. Gottes Kommen kündigt sich darin an, dass wir fühlen, so darf ich nicht bleiben. Hast du das auch schon mal erlebt in deinem Leben, wo du merkst, ach, da muss ich was ändern, es muss sich jetzt was bewegen. Nicht mal moralisch, sondern wo du einfach dich unwohl fühlst, unzufrieden bist, auch mit deinem Glauben unzufrieden bist. Und Leben heißt sich verändern, vollkommen sein heißt sich oft zu verändern oder oft verändert zu haben. Das sind interessante Sprüche, über die man nachdenken kann. Und wer die Heilige Schrift und die Gestalten der Heiligen Schrift aufmerksam studiert, kommt früher oder später zu der Erkenntnis, dass geistliches Leben verschiedene Stadien und Dynamiken durchläuft. Wenn wir jung sind im Glauben, dann versuchen wir oft in den Stiefeln, die uns noch gar nicht passen, zu laufen. Wir wollen Gott beweisen, wer wir sind. Wir wollen es Gott zeigen. Ich weiß noch, als ich jung bekehrter Christ war, da war ich, früher ein heißer Kinofan, da habe ich gesagt, lieber Gott, setz dich auf deinen Thron, mach dir es schön bequem, kauf dir eine Tüte Popcorn und eine Cola und dann mach dir es bequem auf deinen Thron und lass mich mal machen. Ich werde es reißen für dich. Und ich habe das ernst gemeint. Ich wollte es für Gott reißen, ich wollte es für ihn machen. Ich wollte für ihn die Welt shaken, die Welt verändern. Und heute kann ich mir richtig vorstellen, wie Gott damals die Hand auf den Oberschenkel haut und lacht und sagt, mach mal Uwe. Und er tatsächlich einen Becher Cola und dann hat er eine Popcorn-Tüte. Ne? Und er weiß ganz genau, was jetzt passiert. Ne? Er lässt den Uwe mal rennen. Und der Uwe rennt und rennt und rennt einige Jahrzehnte, bis er dann die ersten Krisen reinrennt. Und erkennt, wer er nicht ist, wo er dachte, der bin ich. Ne? Und das ist das, was wir erkennen. Geistiges Leben unterläuft Stadien und Dynamiken. Und wir erkennen dann langsam, dass geistiges Leben nicht diese steile Wachstumskurve ist, wo wir immer nach oben wachsen, sondern dass es vielmehr eine Zickzacklinie ist. Schauen wir uns das mal an. So sieht der Lebensweg eher aus. Und oft ist es drei Schritte vor und zwei zurück und einen hast du nach vorne gemacht. Und es gibt auch mal Tage und Wochen, wo du drei Schritte vormachst und vier zurück. Passiert auch. Aber auch das gehört zum Programm Gottes dazu. Und das zu erkennen und diesen geistigen Weg zu verstehen, dass es auch mal Rückschritte gibt, kann uns helfen, mit dem Schicksal nicht unnötig zu hadern und auch mit Gott nicht unnötig zu hadern. Oder immer verzweifelt zu fragen, warum hast du es jetzt zugelassen, Herr? Auch das braucht Reife und Zeit, sich zu ergeben in dem, was Gott tut. Paulus erfuhr dies auf dem Weg nach Damaskus, als er dachte, im Willen Gottes zu sein, als er die christlichen Irrlehrer ausmerzen wollte. Er wusste es nicht besser, er war in der ersten Lebenshälfte, er war erfolgreich in der ersten Lebenshälfte. Er war getrieben von seinem eigenen Denken, von seinem eigenen Eifer und von seinem eigenen Tun. Solange, bis Gott ihn vom Reittier warf. Und das Reittier steht symbolisch für sein Weltbild, das ihn bis dahin getragen hatte. Wir haben gestern schon diese Stelle gelesen, wir werden sie noch ein paar Mal sehen. Lernen ist wiederholen, sage ich euch schon gleich. Apostelgeschichte 9,5. Und als er zur Erde fiel, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da begegnet Paulus diesem Zickzackkurs, wo er dachte, mein Weg ist doch steil nach oben, jetzt rotte ich die Christen Damaskus aus, dann wäre ich der Chefgeneral der Pharisäer und so weiter, meine Karriere ist jetzt ungebremst. Und jetzt ist sein Weg eigentlich der, dass er sogar in die andere Richtung wieder rückwärts geht. Der, den er verfolgt, ist der, dem er nachfolgen soll. Das Land der Wahrheit kann ich nur erforschen, wenn ich meinen Standpunkt ändere, Hans-Urs von Balthasar. Und Gott hat ihn vom Reiter geworfen und hat damit seinen Standort, seinen Blickwinkel verändert. Und plötzlich erkennt er an diesem Jesus, der für ihn ein Irrlehrer war, den Messias. den Sohn Gottes. Und er wird zu einem Apostel, der wie kein anderer die Tiefe des Christus begriffen, verstanden hat. Und es war für Paulus fast nicht zu begreifen, dass sein Eifer und sein Weg für Gott eben nicht mehr brauchbar war. Und das geht auch uns oft so. Man hat uns geistlich oft nicht beigebracht, dass unser eigener Eifer, unser eigenes Tun und Lassen oft nichts taugt. Und wir sind dann irritiert, wenn Gott uns an die Grenzen führt, wenn unsere vermeintlichen Stärken und Pläne, die wir gehegt und gepflegt haben, zerbrechen und wir erkennen, dass sie Gott eher im Weg sind als von Nutzen sind. Auch ist oft auf dieser Reise für uns unbegreiflich, was für seelische Abgründe in uns schlummern. Auch das ist ein Teil von der ersten und die zweite Lebenshälfte. In der ersten Lebenshälfte sind wir als Christen oft sehr moralisch eingestellt, was nicht schlecht ist. Wir definieren uns aus Moral, aus moralischen Gesetzen. Wir definieren klar aufgrund der Gesetze, der ist drin, der ist draußen. Und das ist auch wichtig, mal ein Koordinatensystem zu haben. Aber auch dieses Koordinatensystem erschüttert Gott. Jesus hat es erschüttert. Er hing mit den Sündern, mit den Zöllnern, mit den Huren, mit den Outcasts der Gesellschaft ab, der Frommen. Und es hat die Frommen zutiefst irritiert. Jesus war ein Mann der zweiten Lebenshälfte. Er hat tiefer gesehen. Und er hat nicht die Sünde für gut geheißen, aber hat gewusst, dass er den Sünder nie erreicht, wenn er ihm nur sagt, was er ist, was er nicht ist. Entschuldigung. Sondern er hat den Sündern eigentlich durch sein Wohlverhalten, durch seine Liebe gezeigt, wer sie wirklich sind. Die Einladung an Zachäus, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Ich bin befreundet mit einem jüdisch-orthodoxen Rabbiner in Karlsruhe. Wir haben geholfen, ihm seine Synagoge aufzubauen. Und er hat mich aus Dankbarkeit zum Essen zu sich nach Hause eingeladen. Er hat gesagt, Uwe, die Hälfte meiner Synagoge wollte mich fast steinigen dafür, dass ich einen Gajin, einen Heiden, zu mir nach Hause zum Essen eingeladen habe. Denn im jüdischen Kontext heißt es, mit jemandem am Tisch zu sitzen, Freundschaft zu hegen und zu pflegen. Und die haben mir gesagt, wie kannst du mit einem Heiden, also in ihren Augen sind wir Heiden, befreundet sein. Ne? Und er hat gesagt, hey Jungs, der hat uns geholfen, unsere Synagoge aufzubauen. Also er hat Wochen gebraucht, die Hardliner zu überzeugen. Ne? Aber ich sage umgekehrt, wir Christen sind doch kein Deut besser. So, und das war, was Jesus gemacht hat, was er diesem Zachäus sagt, ich möchte dein Freund sein. Stell dir mal diesen Skandal vor all den Menschen, die da rumgestanden sind. Das war eine Ratte hoch drei. Wir machen den immer so nett und süßlich. Da gibt es dann diese blöden Kinderlieder. Zachäus war ein ganz kleiner Mann, aber der Heiland kam daher, bla bla. Das ist so niedlich, so nett. Da war eine Ratte. Wenn du deine Steuern nicht bezahlen konntest oder deine Zölle, dann wurde mal eben deine Frau in die Sklaverei verkauft, was auch Zwangsprostitution damals oft hieß, oder deine Kinder in die Sklaverei verkauft. Und er war Jude, war ein Volksgenosse. Das war eine richtige Ratte. Und das war nicht einfach so, das war schon ein Schock für die Leute damals. Aber überleg doch mal diesen Zachäus, wie ist es ihm wohl gegangen, wenn er durch sein Dorf gelaufen ist oder durch die Kleinstadt da? Ich nehme an, die Leute haben die Straßenseite gewechselt, wenn er kam. Die haben vor ihm ausgespuckt. Und wisst ihr, warum er auf dem Baum saß? Bestimmt nicht, weil er so klein war, sondern weil er wusste, wenn ich lang genug in der Menschenmenge stehe, habe ich ein Messer am Rücken. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ich muss dein Freund sein. Der heilige Rabbi, der Tote auferweckt, der Lahme gehend macht, der blinde Augen auftut, der in aller Munde ist. Niemals hat ein Rabbiner das zu ihm gesagt, geschweige denn jemand aus der Bevölkerung. Das war ein Schock, ein positiver Schock. Er klettert von seinem Baum und es ist interessant, Jesus sagt nicht, hey, komm runter, bring deine Kreditkarten mit, wir rechnen ab. Er sagt gar nichts, sie gehen in sein Haus, auch als die Haustür sich hinter ihnen schließt, sagt Jesus nicht so, okay, jetzt sind wir alleine, jetzt reden wir mal Tacheles, Alter. Ne? Auch da sagt Jesus nichts. Er sagt nichts. Er moralisiert nicht, er droht nicht, er arbeitet nicht mit Scham und mit Beschämung. Du bist ein Sünder, tu Buße. Er sagt gar nichts. Aber dieses Wort, ich muss bei dir zu Gast sein, ich möchte dein Freund sein, hat wie Sauerteig gewirkt im Herzen dieses kleinen Mannes. Und etwas bricht auf in ihm. Und plötzlich springt er hoch und sagt, wen ich betrogen habe, dem erstatte ich es vierfach nach dem Gesetz des Mose. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich an die Armen. Und Jesus sagt, was bezeichnet es? Auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Er hat seine Identität entdeckt. Er hat begriffen, dass er ein Sohn Abrahams ist, sagt Jesus. Und wie ist es passiert? Nicht durch Anklagen, durch Liebe. Jesus hat dem Mann gezeigt, was für ein Potenzial in ihm ist. Er hat den Schatz adressiert in diesem Mann. Wisst ihr, den Millionen von Menschen, die draußen Christus noch nicht bewusst kennen, die müssen von uns nicht hören, dass sie verloren sind, sondern sie müssen hören, dass sie Schätze sind, dass Gott sie liebt, dass sie Söhne und Töchter sind, die es noch nicht wissen. Die Liebe ist die stärkste Waffe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr mein Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und nicht nur unter uns Christentouristen, sondern auch zu den Nichtchristen Liebe haben. Und da ist es so, dass wir in der ersten Lebenshälfte wirklich Gott erstmal zeigen wollen, was wir drauf haben. Wir meinen es gut, da die Kinder, seht ihr, wo beim Malen, als ich mal das Kinderzimmer renoviert habe, meine Söhne noch 3 und 6 Jahre alt waren, da kamen sie plötzlich aus dem Badezimmer ran und jeder hat seine Zahnbürste in der Hand gehabt und gesagt, Papa, wir wollen dir helfen. Also guckst du da, sagst, was, wollt ihr helfen? Ja, wir wollen auch Kleister auf die Wand schmieren. Ne? Und dann denkst du natürlich zuerst, hey, ihr seid mir eher im Weg, als dass ihr mir helft. Aber was machst du dann? Du sagst, komm, da habt ihr Kleister, macht mal mit. Ne? Du lässt sie, sie müssen ihre eigene Erfahrung sammeln. Aber das ist, wenn wir jung sind, wollen wir Gott zeigen, was wir drauf haben im Glauben. Wir wollen es ihm beweisen. Und in der zweiten Lebenshälfte zeigt Gott uns dann, was er ohne uns tun kann. Das ist die Reife der zweiten Lebenshälfte. Es war gestern, ich habe 15 Minuten Panik geschoben, als das mit dem Auto war, und dann kam ganz tiefer Friede auf mich. Weil ich einfach gewusst habe, Gott, du bist in Kontrolle. Ich habe keine Garantie gehabt, dass das alles super geht mit dem Auto. Ne? Aber es kommt eine Ruhe. Und Gott sagt immer mehr, sei still, sei ruhig, lass los. Lass mich machen, lass mich ran. Und das gilt auch für unsere Heiligung. Wie viele von euch kämpfen immer noch mit Sünden, mit schlechten Angewohnheiten, mit Problemen? Ich kann dir sagen, das Geheimnis ist nicht, mach's noch härter, noch schärfer, sondern lass los. Lass los. Lass ihn machen. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich werde auch da morgen oder nicht heute Abend einiges drüber zu berichten haben. Ziel des Seminars ist es, diese Lebensreise und auch ihre Krisenmuster zu erkennen. Wir werden nicht vermeiden, dass wir in Krisen reinkommen, aber wenn du dieses Seminar verstehst und den Muster verstehst hintern, dann wirst du in Krisen es etwas leichter haben. In der Krise nicht verzweifelt sein, sondern sagen, okay, da ist ein Weg, da ist eine Chance drin. Gott macht was. Ich habe es heute Morgen gesagt zu jemandem, Gott macht aus Scheiße Gold. Absolut, absolut. Ich habe das wieder und wieder erlebt. Und auch da lernst du langsam immer mehr ruhig zu sein, in den Krisen ruhig zu sein, weil du weißt, Gott hat seinen Weg. Schauen wir uns mal ein paar Charaktere an und ich möchte beginnen mit Hiob. Hiob ist deshalb interessant, weil seine geistige Entwicklung und Reise in die zweite Lebenshälfte auch damit begann, mit dem Kopf und dem eigenen Tun. Im Schlusskapitel sagt er diesen bemerkenswerten Satz, ich kannte dich, Gott, vom Hörensagen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Es ist interessant, wir alle beginnen unsere Reise mit dem Glauben an Gott, mit dem Hören und mit dem Lernen von anderen, also mit dem Kopf. Wir lernen etwas, ich habe es gestern schon gesagt, wir gehen in den Alpha-Kurs, wir gehen in den Beta-Kurs, wir gehen in den C-Kurs und wir besuchen dies und dies Seminar. und wir eignen uns Wissen an. Wir Westler sind sowieso sehr wissensorientierte Menschen. In unserer griechischen Mentalität verwechseln wir Glauben oft mit der Menge an Wissen. Und das ist gut, das ist okay. Aber Gott sorgt dafür, dass dein Wissen irgendwann zur Praxis wird, zur Erfahrung wird. Du gehst zuerst durch die Tür des Wissens, des Erkennens, des intellektuellen Erkennens und dann sagt Gott so, und jetzt gehen wir durch die Tür der Erfahrung. Musst all das, was du weißt, musst du auch erfahren haben. Und darunter leiden wir oft auch in der Christenheit. Wir haben zu viele Ältere, die schlaue Sprüche von sich geben, aber selber nie erlebt haben. Wenn jemand in Not ist, dann gibt man ihm so Bibelkärtchen oder einen schlauen Bibelspruch. Aber das bedeutet nichts, das sagt nichts. Und der andere spürt ganz genau, ob du das erfahren hast oder ob du nur deine Bibel auswendig kennst. Nichts ist tödlicher als der fromme Totschlag mit dem frommen Ratschlag. Das hast du vielleicht auch schon erlebt. So. Du bist am Boden zerstört in der Krise und dann kommt so einer mit einem tollen Bibelspruch. Da wird schon manchmal sagen, hey, wer hat das schon erlebt? Einige heben zaghaft die Hände. Es ist so. Ich möchte dir Mut machen. Wisst ihr, was wir viel mehr lernen sollten, was Paulus gesagt hat? Weint mit den Weinenden und freut euch mit den Freunden. Und nicht habt schlaue Sprüche für die Weinenden. Manchmal ist es ganz gut, einfach nur den Arm um jemanden zu legen. Du musst Gott nicht retten, den Glauben nicht retten, den Glauben nicht verteidigen. Sagen, du, ich verstehe es auch nicht, was du gerade durchmachst. Ich verstehe es nicht, wo Gott ist im Moment. Das tut demjenigen viel mehr gut, als diese schlauen Sprüche. Bruder, glaub mir, vertrau mir, du musst mir glauben. Ha ja, danke. Ich war oft schon in so Situationen, wo ich sage, ich würde ja gern glauben, ich kann nicht glauben. Ja, dann hast du ein Problem. Und dann trampeln wir noch rum. Und das Ganze geschieht oft nur, um den eigenen Glauben zu retten. Um den eigenen Glauben zu retten. Mein Gott macht keinen Fehler, Bruder, Schwester. Meine Theologie ist nicht falsch. Das Problem liegt bei dir. Oh, Gott sei Dank, ich habe ein Opfer. So, und deswegen wird Gott dafür sorgen, dass wir auch zum Schauen kommen, zur Erfahrung kommen. Das hat Hiob erlebt. Hiob war ein Mann, der sehr viel getan hat. Da lesen wir zum Beispiel in Hiob Kapitel 1, Vers 5. Lesen wir mal kurz. Wenn die Tage des Gastmahls zu Ende waren, ließ Hiob seine Söhne holen und heiligte sie. Er stand des Morgens früh auf, brachte Opfer nach ihrer Zahl, denn Hiob sprach, vielleicht könnten meine Söhne gesündigt haben, in ihrem Herzen Gott den Abschied gegeben haben. Also tat Hiob alle Zeit. Da waren Opfer, Rituale, respektvoller Gehorsam nach außen, den Gott auch nicht verachtete bei Hiob, aber es war nicht das Ziel. Aber Hiob war in der Gefahr, in Gott jemanden zu sehen, wenn ich dir meine Opfer gebe und mein äußeres Wohlverhalten, dann gibst du mir im Gegenzug Segen und Gnade und alles ist gut. Und wir leben, viele von uns leben in diesem Glauben, Gott, ich gebe dir das und du gibst mir das. Ich bin lieb und du bist lieb zu mir. Ich tue es richtig und du tust auch richtig zu mir. Was das aber ist, hat mit Glauben wenig zu tun, ist eigentlich ein Deal. Und Gott ist eben nicht der Verfügbare, auch wenn es eine Menge Theologien gibt, die uns das weismachen wollen. So die ganzen Erfolgstheologien, die Bless-Me-Theologien. Ich war auch ein Anhänger. So was die Amis so sagen, if I do it right, I will win. Wenn ich es richtig mache, gewinne ich. Aber das Leben muss lang genug auf dir wirken und dann merkst du plötzlich, dass das nicht immer stimmt. Dann bleiben Fragen zurück, warum ist der nicht geheilt worden? Warum hat Gott da nicht durchgegriffen? Warum hat er nicht eingegriffen? Ich habe vor 4 Jahren mein erstes Enkeltöchterchen, was wir so heiß ersehnt hatten, verloren bei der Geburt. Das war ein Schock. Mein Sohn kommt runter und sagt, Papa, wir gehen ins Krankenhaus, das Baby kommt. Es war am Tag vorher noch eine große Generaluntersuchung, alles war okay. Und wir kriegen 2 Stunden später eine SMS, bitte bete, die Herztöne werden schwächer. Eine halbe Stunde später ein SMS, Baby ist bei Jesus. Ich könnte heute noch heulen, wenn ich in diesem Moment denke. Wir saßen im Bett wie geschockt, meine Frau und ich, erstmal total geschockt. Der Kosmos ist eingestürzt, wir wussten nicht, wo ist oben, wo ist unten, wo ist hinten, wo ist vorne. Und diese ganzen blöden Gedanken kommen noch, was haben wir falsch gemacht, haben wir was falsch gemacht, da, 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 da. Und dann kam Gott mit einer Donnerstimme und sagt, niemand hat irgendetwas falsch gemacht. Uwe, du lebst in einer zerbrochenen und gefallenen Welt. Und Christsein bedeutet nicht, dass ich dich aus dieser Welt rausnehme. Und jetzt sag deinem Sohn, tritt mir so lange gegen das Schienbein, wie du es brauchst, und deiner Schwiegertochter. Ich habe kein Problem damit. Und Gott hat es auch zu mir gesagt, Uwe, tritt mir gegen das Schienbein, so lange und hart du musst. Ich habe kein Problem damit. Ich verstehe deinen Schmerz. Ich verstehe dein Nicht-Verstehen-Können. Und ich habe es meinem Sohn gesagt und sie haben gute Trauerarbeit geleistet, ihren Zorn, ihr Nicht-Verstehen rausgeschrien. Und 5 Monate später haben wir die Ultraschallaufnahme an unseren Hochzeitstag gekriegt von unserer 2. Enkeltochter. Und die ist so ganz special für mich, die Eliana. Ja, und das ist der Hammer. Aber dort habe ich eins nicht gelernt, sondern das hat mir Gott einfach geschenkt. Du lebst in einer Welt, die zerbrochen ist und du bist nicht rausgenommen aus dieser Welt. Christsein ist kein Automatismus. Wenn ich es richtig lebe, passiert mir gar nichts. Das stimmt nicht. Aber du erlebst, wie er dich in diesen Phasen durchträgt. Du erlebst, wie wenn auch etwas verspätet, Antworten kommen, wie ein Frieden kommt, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und das war Hiobs Problem. Sein Glaube war ein Kopfglaube, sein Glaube war, Gott ist der verhindere Gott, wenn ich alles richtig mache, macht doch er alles richtig. Und Gott musste diesen Glauben zerstören. Und Hiob musste lernen, und das ist das, was er sagt, Gott begegnet ihn ja in 3 Kapiteln, als Gott ihm im Feuersturm, im Windsturm, im Sturm begegnet. Und das sind sehr, die Texte sagen mir nicht viel, aber das ist exakt das. Du kannst Gott manchmal nicht erklären. Manchmal begegnet er dir in einer Weise so tief, dass du sie jemand anderem nicht erklären kannst. Hiob stammelt hier eigentlich nur, und er sagt, ich kannte dich vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Er erklärt nicht, was er gesehen hat. Aber das ich sage dir, Gott begegnet dir manchmal in einer Weise, die ist auch nicht dafür gedacht, dass du es einem anderen erklärst. Das ist für dich, wo deine Seele heil wird, wo deine Seele genesen wird, wo deine Seele Ruhe findet, wo deine Seele sagt, ja, Amen, es ist gut. Ja, der Schmerz ist da, die Narbe ist immer noch auf meinem Herz für meine Enkeltochter. Der Verlust ist da, den kann ich auch nicht schönreden. Aber ich habe meinen Glauben nicht verloren und das ist nicht mein Werk. Das ist nicht mein Werk. Es ist seine Gnade, wo er getragen hat. Amen. Schauen wir uns einen weiteren Mann an, der in die 2. Lebenshälfte gekommen ist, durch Krisen. Es ist Mose. Mose ist auch ein Mann, der tief in seinem Herzen, obwohl er bei der Pharaonentochter großgezogen wurde, eine Top-Prinzenausbildung gehabt hat, war trotzdem in ihm eine tiefe, verborgene Identität über seine eigentliche Herkunft als Hebräer. Und wir lesen im 1. Mose 2,11, zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer, einen seiner Brüder, schlug. Er schaute her und hin, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und vergrub ihn in Sand. So interessant, 1. Lebenshälfte. Mose bekehrt sich zunächst mal mit dem Kopf. Er sieht was, oh, da ist eine Not, jetzt müssen wir was machen. Hier ist ein Mann gefragt, der was unternimmt. Und er unternimmt was, er bringt jemanden um. Seine erste Reaktion: voller Eifer, etwas tun für Gott, für sein Volk, das er zunächst, und auch den er selber, diesen Gott, nur vom Hörensagen kennt. Und er beginnt das, was Gott tun will, auf seine Weise. Wie gesagt, er bringt jemand um. Mord und Gewalt sind das Zeichen unreifer Religion. Wir brauchen nur an die Geschichte zurückschauen, die Kreuzzüge, die Inquisition oder aktuell der IS, Al-Nufra, die islamischen Fundamentalisten. Wir Christen waren kein Deut besser vor 600 Jahren. Kein Deut besser. Es ist alles eine Frage der Reife. Und was macht Gott mit Mose? Ich muss mir überlegen, ne? Gott will ihn ja gebrauchen, das Volk aus Ägypten rauszuführen. Jetzt überleg mal, Mose hat eine Prinzenausbildung gehabt, das heißt, er hat politische Schulung gehabt, er hat eine militärische Ausbildung gehabt, wie man ein Heer führt, er hat auch im gewissen Sinne verwaltungstechnische Ausbildung gehabt, wie man regiert. Der Mann war eigentlich wie prädestiniert, der Anführer eines Volkes zu sein, dieses Volk geordnet und militärisch geschult aus Ägypten zu führen. Also wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich gesagt, toll, jetzt Mose, super, du hast die richtige Ausbildung, dich nehmen wir. Aber was macht Gott mit ihm? Was macht er mit ihm? Wer weiß es? Wo? 40 Jahre? Nee. Ab in die Wüste zu den Schafen. 40 Jahre ab in die Wüste zu den Schafen. Müssen wir überlegen, was 40 Jahre sind, das ist ein halbes Leben. Was will Gott machen? Das Ganze, was sich Mose an Wissen angeeignet hat, muss runtergefahren werden. Er ist am Schluss sogar noch nicht mal fähig zum Reden. Er braucht seinen Bruder Aaron, der für ihn spricht. Aber dann ist er bereit für Gottes Hand. Wir sehen hier, dass Gott keine Verwendung für das gut gemeinte eigene Wirken von uns hat. Auch für die tollen Ideen, die wir manchmal haben, das Reich Gottes zu bauen. Und dass er seine eigene Stärke in uns kultivieren möchte, die oft so anders aussieht, als wir es wahrhaben wollen. Man sieht es wunderbar am Durchgang durch das Schilfmeer, die erste große Herausforderung. Dort begegnen wir einem Mose, der gereift ist in der Wüste. 1. Mose 14, 13. Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Tretet hin und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tut. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, sollt ihr nie mehr sehen, ewiglich. Und jetzt kommt dieser wichtige Satz, denn der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist das, was die Transferkrisen in die zweite Lebenshälfte dir beibringen. Der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein. Der Herr wird für dich aktiv sein und du wirst stille sein. Das gilt für deine Heiligung, das gilt für deine Versorgung, das gilt für dein Leben, es gilt für alles. Nicht du wirst streiten, der Herr wird für dich streiten. Mein Bezug auf dich und andere Menschen, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und das ist das, was Gott uns beibringt, nicht mehr selber zu kämpfen. Auch in der Vervollkommnung von uns selbst, in der Heiligung von uns selbst nicht mehr kämpfen. Es hört sich paradox an, aber es ist der Weg. Darum habe ich vorhin diese Verse gelesen. Christus ist uns zur Gerechtigkeit gemacht und zur Heiligung gemacht. Wir werden nachher auch noch über das, ja Moment mal Uwe, Vorsicht, Vorsicht, das ist ja gefährlich. Ne? Das Leben ist immer gefährlich, sage ich dir. Und später auf dem Berg Sinai, Mose wartet 40 Tage lang auf den Herrn, der Herr rührt sich nicht. Und Aaron kriegt unten schon die Krise und bastelt das goldene Kalb, um das Volk ruhig zu stellen, während Mose einfach oben wartet. Auch da war er der Mann nach dem Herzen Gottes. Und trotzdem scheitert er im hohen Alter, als er in der Wüste den Felsen mit dem Stab ärgerlich schlägt, dass er Wasser gibt, anstatt zu ihm zu sprechen. Er fällt in das alte Muster zurück. Jetzt reicht mir es. Jetzt muss ich mal den Knüppel in die Hand nehmen und boah, zeigen, wo der Bembel hängt. Ne? Aber es ist interessant, er kann zwar nicht mehr ins gelobte Land, aber Aber auch hier ist Gott so unendlich gnädig. Was passiert denn mit dem Mose, als Gott ihn auf den Berg führt, wo er das Land von ferne sehen darf und ihn dann heimholt? Was ist mit Mose passiert? Er wird entrückt. Woher wissen wir das? Sein Leichnam wurde nicht gefunden. Und woher wissen wir es noch? Denk mal an Jesus. Der Berg der Verklärung. Wer erscheint dem Jesus da? Mose und Elia. Das heißt, Mose kam sogar noch eher ins echte gelobte Land als Israel ins gelobte Land, dass er nur ein Bild war vom eigentlichen gelobten Land. Ne? So gnädig ist Gott mit uns, auch in unserer Schwachheit dann. Und hier sehen wir, wenn wir Texte, wie so viele andere, aus dem Muster von Versagen und Bestrafung rausnehmen, auch den Text von Mose, dann sehen wir, dass alles Gnade ist, auch unser Versagen ist Gnade und Gott tut auch unser Versagen zum Besten für uns wenden. Und unser Problem ist, wir tun uns so schwer, Gnade Gnade sein zu lassen. Wir sind aufs Äußerste bemüht, die Gnade Gottes auszubalancieren durch eigene Leistung, einen eigenen Beitrag dazu zu geben. Und genau das zerstört Gott in der zweiten Lebenshälfte, diese Unfähigkeit, Gnade anzunehmen. Mir geht es bis heute oft noch so, dass ich mir schwer tue, Gnade anzunehmen. Wenn mir jemand was Gutes tut, dann gucke ich immer in meine Tasche, habe ich nicht ein bisschen frommes Wechselgeld, was ich ihm auch geben könnte. Ne? Kennst du das so, dass jemand tut dir was Gutes und du denkst, oh, jetzt müsst doch irgendwie einen Ausgleich schaffen. Ne? Es ist peinlich, in der Schuld eines anderen zu stehen, aber das ist das, was Gott möchte. Schauen wir uns einen weiteren Helden Gottes an. Einer meiner Lieblingshelden, König David. In Apostelgeschichte 13, 22 wird er als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Das ist lange nach seinem Tod. Ein Mann nach Gottes Herz. Aber ich dachte, das, wer das geschrieben hat, sag mal, hast du dich mal mit seinem Leben vertraut gemacht? Mann nach Gottes Herz. Da ist der junge David, der auch Löwen, Bären und den Goliath tötet, der zu Ruhm und Ehre aufsteigt in Sauls Armee. Ein junger Mann, der verliebt war in Gott, der schon damals Psalmen geschrieben hat, der für Gott alles geben wollte. Und Gott hat das geliebt, diese Hingabe, hat diese Hingabe gesehen, aber Gott sah auch die Unreife, die da noch drin verborgen war. Wir idealisieren David so gerne als den Herrn, aber auch ein Mann mit Schatten, mit ganz schön viel Schatten. Und Gott lässt diesen Schatten auch rauskommen. Davids Karriereknick setzt ein, als er eines Tages von einem Feldzug nach Hause kommt und die Frauen Israels singen: Saul hat 1000 erschlagen, David 10.000. Oh! Und schon ist es aus mit seiner Karriere. Und nun beginnt der Übergang für David, die Zeit der Krisen kommt, die ihn in die zweite Lebenshälfte langsam katapultiert. Und hier müssen wir auch sehen, diese Lebenshälfte-Krise ist oft nicht nur eine Krise, es sind oftmals mehrere Krisen, die sich über Jahre hinweg immer wieder einschleichen, die uns aber vollenden und vollkommen machen. Was passiert mit David? Interessanterweise auch er wird erstmal in die Wüste geschickt, in die Einsamkeit. Die Araber haben ein Sprichwort und sagen, in der Wüste spricht Gott zu dir. Ich hatte das Privileg, vor 2 Jahren in der judäischen Wüste 10 Tage zu sein, in einer Oase. Dort ist ein Dorf aufgebaut, wie zur Zeit Jesu, von einem jüdischen Frommen. Da kann man sich einmieten drin. Das sind Zelte, wo du in Zelten schlafen kannst, wie die Beduinen. Und du bist mitten in der judäischen Wüste. Es ist zwischen Arad und Masada. Und da, also wenn du die Wüste... Das ist unglaublich. Ne? Also wir sind dann immer raus in die Wüste und haben uns da hingehockt. Nachmittags um 5 war es erträglich. Und dann diese Stille, diese Ruhe. Und du merkst, wie dein Geist, da ist nichts, was dich ablenkt. Absolute Stille. Und dann kommst du langsam ganz schnell mit Gott in Berührung. Und mich wundert es heute nicht mehr, warum Gott die meisten seiner Männer ab in die Wüste geschickt hat. Und so wird auch David in die Wüste geschickt, mit dem Ziel, seine natürlichen Stärken zu reduzieren, damit er lernt, sich auf Gott zu verlassen. Und in den Prozess der kommenden Jahre wird auch der Held Davids, der Mann nach dem Herzen Gottes, entidealisiert. Er sucht Schutz in Ziklag bei den Feinden Israels anstatt bei Gott. Er tut den Pharisäerkönig da so ein bisschen, nicht den Philisterkönig da ein bisschen austricksen und tut es, als ob er gegen Israel wäre. Dann, als er König war, bricht er die Ehe. Er mordet heimtückisch den Ehemann, einen treuen General von ihm. Auch keine tolle Sache. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das musst du dir mal geben. Dann zweimal zählt er sein Heer und Volk, weil ihm messbare Zahlen scheinbar mehr Vertrauen geben als das Vertrauen in Gott. Ich muss auch sagen, als Pastor, wie oft habe ich meine Heerscharen gezählt? Ich weiß, am Anfang habe ich Excel-Tabelle gemacht, jeden Sonntag Gottesdienst. Haben wir ein Plus, sind wir angestiegen? Oder Excel-Tabellen über die Gemeindeeinkünfte und alles perfekt. Ne? So, bis Gott irgendwann sagt, hey, lass es sein. Lass es sein. Und hier geht es Gott nicht um eine ärgerliche Bloßstellung, sondern David zu zeigen, dass seine noblen Kräfte und Absichten nicht für diesen Weg taugen. Und so kommt es, dass Gott am Schluss, als David unbedingt den Tempel bauen will, das war sein, oh, ich will den Tempel bauen, Gott ihm sagt in 2. Samuel 7,5, nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Und hier geht es gar nicht um den Tempel, denn Gott hat vorher schon gesagt, hey, ich bin Zeit meines Lebens in der Wüste in einer Arche umhergezogen. Ich wohne nicht in Häusern, die aus Menschenhänden gebastelt werden. Der Tempel war nie Gottes Absicht. Es war eigentlich die Absicht der Menschen. Sie wollten ein Gebäude haben, einen Ort, wie ihn die Heiden auch hatten, wo man Gott verehrt, der heilig ist. Aber Gott hatte nie die Absicht, einen Tempel zu haben. Deswegen wurde der Tempel auch zerstört. Der Tempel, in dem Gott wohnen möchte, ist dein Herz. Und deswegen ist auch das so zu verstehen, was Gott sagt. Nicht du wirst mir einen Tempel, dein Herzenstempel bauen. Ich werde ihn bauen. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es fortführen und wird es auch vollenden. Nicht du baust dein Lebenshaus für Gott, er baut dein Lebenshaus. Und die Reife der zweiten Lebenshälfte führt uns dahin zu erkennen, dass er der Baumeister ist und nicht ich. Und ich kann zunehmend loslassen. Loslassen, Gott lassen, Lola Gola, wie es Maria Prean immer sagt. Ne? Ist übrigens eine gute Freundin von mir. Schauen wir uns einen weiteren Mann an, Elia. Auch ein gewaltiger Prophet, ein Mann, den Gott berufen hat, Großes zu tun. Und sein Karriereknick, seine Lebenskrise kommt in dem Moment, wo er in seinem Eifer für Gott die Baalspriester über 200 erschlägt, nach dieser Feuerprobe, wo Feuer vom Himmel fällt auf sein Opfer. Und es ist interessant, wenn du diese Texte ausführlich liest und studierst, stellst du fest, dass Gott nirgendwo dem Elia geboten hat, die Baalspriester abzuschlachten. Es war seine Idee. Dieses Pack muss man ausrotten, ausmerzen mit Stumpf und Stiel. Und hier ist wieder die Gewalttätigkeit in der ersten Lebenshälfte des Glaubens, die wir auch in der Geschichte der Christenheit sehen. Und was passiert? Der Racheschwur Isabels trifft ihn. Sie lässt ihm durch einen Boten mitteilen, dein Gott tue mir dies und das, wenn ich dich nicht heute quasi umbringe. Und dann passiert was Interessantes. Er gerät in Panik, kriegt eine Panikattacke, eine Angstattacke und rennt davon. Jetzt sage ich mal, wenn Gott ihm wirklich befohlen hätte, diese 200 Baalspriester auszurotten, dann hätte er sagen können, ich habe einen Befehl Gottes gehandelt. Aber der Geist Gottes war in dem Moment nicht bei ihm, weil er nicht richtig gehandelt hatte. Und er rennt in die Wüste, heißt es, 2 Tagesreisen weit. Und was sagt er? Es ist genug, Herr, nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Er will sterben. Und das ist oft auch, was wir in vielen Krisen der zweiten Lebenshälfte, in diesen Übergangskrisen erfahren. Dieses Muster, wir haben das Gefühl, ich genüge dir nicht, Gott. Es hat keinen Sinn mehr, mein Glaube macht keinen Sinn, meine Hingabe macht keinen Sinn. Ich habe versagt. Ach, am liebsten würde ich sterben. Und ich will mit dem ganzen Glauben nichts mehr im Hut haben. So oft begegne ich in Seelsorge solchen Menschen. Und da setzt Gott erst richtig ein. Und was macht Gott? Er lässt ihn erstmal schlafen, das ist das Schöne. Er lässt ihn pennen. Dann schickt er ihm einen Engel, der ihm Brot und Wasser gibt. Und dann sagt er, knack noch mal eine Runde. Lässt ihn wieder schlafen. Gott ist nicht in Eile. Er gibt dir erstmal Ruhe, also er kommt zur Ruhe. Und dann sagt er, und jetzt komm zu mir an den Berg Horeb. Und er geht durch die Wüste auf diesen Berg und dort auf dem Berg begegnet er Gott. Und dort redet er mit Gott. Und was sagt er? Das ist interessant, so seine Selbstdarstellung. Ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Herrscharen, geeifert. So, es ist so dieses Gott, guck mal, was ich für dich gerissen habe, was ich gemacht habe. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten mir danach, das Leben zu nehmen. So oft erlebe ich heute Christen, oh, es ist so schlimm, so schwer in der Welt, die Welt ist gegen uns, wir sind so wenige, oh, immer ist Endzeitalarm und schlimm und Antichristenalarm. Wie einst Mose wird der Auftrag, den Gott gegeben hat, zunächst aus eigener Kraft mit eigenem Verstehen ausgeführt. Weil Elia nicht richtig gehört hat und Gott immer noch durch die Brille seines eigenen Verstehens und Eifers gesehen hat. Es ist doch interessant, wie anders reagiert Jesus, der seinen Feinden vergibt, zur Gewaltlosigkeit aufruft, den Jüngern verbietet, diesem Elia-Muster zu folgen, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Und hier sehen wir das reife Muster der zweiten Lebenshälfte, mit Widersachern umzugehen. Wir töten sie nicht, wir töten sie auch nicht verbal. Wir lieben sie. Feindesliebe. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Wer von euch hat blöde Nachbarn? Müsst euch nicht melden. Bekämpf sie und die werden bleiben. Die werden noch blöder. Fang an, sie zu lieben und du wirst sie überwinden. Und das gilt für alles im Leben, was dir ein Hindernis ist. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Aber auch Elia, der hier so rumjammert vor Gott, ich bin alleine übrig geblieben. Was sagt Gott denn dem Elia dann? Hör mal, Elia, wach mal auf. Ich habe mir übrig gelassen 7000 in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Wisst ihr, manchmal sehen wir immer so, oh, wie schlimm, die Welt ist so schlimm, so antichristlich. Weißt du, was Gott dir heute auch sagt? Du, ich habe mir 7000 übrig gelassen. Und 7000, hat mir auch mein jüdischer Rabbi gesagt, ist eine Vollzahl Gottes, das bedeutet eine unerklärliche, unbegrenzte Menge, die nur Gott bekannt ist. Gott sagt, Elia, übertreib mal nicht so und sehe nicht alles so schwarz. Auch heute noch hat Gott Menschen für sich übrig gelassen, wo wir staunen würden. Ich habe neulich einen interessanten Artikel gelesen, über das, da gibt es in der katholischen Kirche diese Theologie von den sogenannten anonymen Christen, vielleicht hast du das schon mal gehört. Und das sind Menschen, die nicht bewusst Christen sind, aber die total christlich eigentlich leben, die moralische Standards haben, die dich beschämen. Paulus spricht davon im Römerbrief, er sagt, die Heiden, die das Gesetz nicht haben, sich selber aber ein Gesetz sind und tun, was das Gesetz fordert, durch ihre Gedanken, die einander anklagen und auch freisprechen, an dem Tag, an dem Christus das verborgene Menschen richten wird. Wir müssen auch mal davon wegkommen, Christ sein immer mit dem, ich habe einen Gemeindemitgliedsantrag, ich habe einen Taufschein und das macht dich noch lange nicht zum Christen, ne? Das, was im Herzen ist, macht dich zum Christen. Und das ist, was Paulus, was Gott zum Elia sagt: Hör mal, du siehst nicht alles. Und darum sollen wir auch nicht richten, nicht urteilen. Gott weiß über den anderen Bescheid. Unser Job ist zu lieben. Und durch unsere Liebe den anderen vielleicht dahin zu bringen, diesen Gott, den er vielleicht nur anonym kennt, auch wirklich mit Namen kennenzulernen. Wie gesagt, nochmal, in der ersten geistlichen Lebenshälfte wollen wir Gott gut gemeint zeigen, was wir drauf haben. Wie David, wie Mose, wie Elia, Paulus, auch Simon, Petrus, wie wir gleich hören werden. Und dann kommen die Krisen und dann kommt die zweite Lebenshälfte, wo Gott sagt, geh mal vom Steuerrad deines Lebens weg und lass mich ran, lass mich machen. Und zunehmend lernst du loszulassen, auch das ist ein Prozess. Und kommst immer mehr in die Reife, in die Ruhe, in diese tiefe Gelassenheit rein, die aus dir strahlt. Und wenn du in der Mitte der zweiten Lebenshälfte bist, passiert genau das, was Jesus gesagt hat. Aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Menschen werden sehen, dass du angekommen bist. Menschen werden sehen, dass du losgelassen hast. Menschen werden einen Frieden in dir wahrnehmen, der dich attraktiv und anziehend macht. Ich habe das erlebt, als ich vor 4 Jahren meine Parkinson-Diagnose bekam. Dann habe ich meine Frührente eingereicht, musste da auch erstmal in eine Kur gehen. Und in der Kur, das war so krass, gefühlt waren es, ich war knapp 8 Wochen dort, waren 40 Menschen, die an meinen Tisch kamen, zum Mittag, zum Frühstück, zum Abendessen. Es war immer dasselbe Muster. Guten Tag, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, ich Platz, bitte. Nach einer Weile, ich bin Klaus Bärbel, wer bist du? Ja, ich bin Uwe Dahlke. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Pastor. Ich habe es gewusst, Sie sind ein spiritueller Mensch. Oder ich habe es gewusst, Sie sind ein besonderer Mensch. Oder Sie haben schon so eine Ausstrahlung. Alle 40 Menschen haben immer wieder gesagt, sie haben eine Ausstrahlung. Also in verschiedenen Wortwahlen. Ich habe erst gedacht, sitzt hier noch jemand im Raum? Ich habe Hammergespräche gehabt, aber ich habe nicht jetzt so bekehr dich und das, sondern ich habe immer über die Liebe Gottes gesprochen zu ihnen. Und der Knaller war am Schluss, 2 Tage vor meiner Abreise, bestellt mich die Klinik-Chefpsychologin ein. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich habe mit der nie was zu tun gehabt. Sagt sie, Herr Dahlke, ich muss mit Ihnen mal reden. Da habe ich schon gedacht, mein Sündenregister durchgeklappert. Dann sagt sie, ich habe 4 Personen gehabt, oder 5, weiß ich nicht mehr genau, die haben bei mir Psychotherapie gemacht und haben diese Therapie abgebrochen, weil sie gesagt haben, sie sind geheilt. Als ich sie gefragt habe, wieso, haben sie gesagt, die haben ein Gespräch mit einem Pastor gehabt, der hier Patient ist. Und da ist ihr Name gefallen. Da habe ich gesagt, sie, stopp, bevor wir weiterreden. Grundsätzlich sage ich niemandem, dass er Medikamente absetzen soll oder Behandlungen absetzen soll. Das möchte ich mir gleich. Nee, sagt sie, darum geht es gar nicht. Das haben die mir auch gesagt, dass sie das nicht gesagt haben. Sagt sie, ich habe die untersucht und habe Tests mit ihnen gemacht und ich muss ihnen sagen, die sind heil. Dann war ich erst mal geschockt. Und dann sagt sie mir, ich möchte von ihnen wissen, was haben sie denen erzählt? Und dann haben wir bald eine halbe Stunde lang über Gott, den Vater, gesprochen. Und sie hat am Schluss fast Tränen in den Augen, hat gesagt, wenn doch nur alle Christen so ein Gottesbild hätten, unsere Welt würde anders aussehen. Ich habe geheult und geflennt, weil ich war zu der Zeit selber alles andere als der Glaubensheld. Aber ich habe immer noch gekämpft mit meiner Diagnose, mit dem Ganzen, wie geht's weiter. Aber Gott hat gesagt, weißt du, deine Zerbrochenheit trennt dich überhaupt nicht von mir. Dein Zweifel trennt dich überhaupt nicht von mir. Gerade weil du so ehrlich bist, kann ich durch dich scheinen. Weißt du, wenn du zerbrochen bist, dann kann Gott durch deine Zerbrochenheitsrisse fließen zu den Menschen. Wenn du verkrampft versuchst, heil zu sein, ganz zu sein, sehen die Menschen nur dich und deine Frömmigkeit. Und das wirkt eher abstoßend, selbstgerecht und arrogant. Aber wenn sie deine Zerbrochenheit sehen und Gott durch deine Zerbrochenheit durchfließt, dann schöpfen sie Hoffnung und sagen, wenn der mit Gott kann, dann kann Gott auch mit einem wie mir. Das ist die Hoffnung, die wir der Welt bringen und geben müssen. Und das passiert, wenn wir den Transfer in die zweite Lebenshälfte durchlaufen haben, wenn wir durch die Krisen durch sind, die diese Brüche und Risse schaffen, damit Gott durch uns fließen kann. Gott macht dich nicht zu einem Opfer, das sagt, oh, ich bin ein Opfer, Opfer überhaupt nicht. Er macht dich herrlich. Aber dazu gehört zunächst mal durch die Krisen gehen. Habt ihr noch kurz Zeit für einen weiteren Fall? Schauen wir uns mal kurz den Petrus an. Auch Petrus war ein Mann. In der ersten Lebenshälfte begegnet ihm Jesus am See. Er sagt, folge mir nach. Und ihr müsst das auch mal, das muss man sich alles so mal sich reindenken. Der hat einen Fischereibetrieb gehabt, ein Boot oder zwei Boote, eine Familie zu ernähren gehabt. Und jetzt kommt da so ein Wanderprediger und sagt, hey, follow me. Und er lässt sein gibt es wahrscheinlich an seinen Sohn, sagt, hey, mach du mal weiter, ich gehe jetzt mal auf den, ich brauche jetzt eine Zeit, eine Auszeit, ich gehe auf einen spirituellen Trip. Ja, ich sage, Papa, spinnst du? Und die Frau, ne, also die Frau Petrus, habe ich mir auch gefragt, was wir die gesagt haben dazu. Ne? Und da hat schon was gehört dazu. Also der Mann hat Glauben gehabt, wow. Dann war er der Erste, der auf dem Wasser, als alle Jünger im angsterfüllten Boot saßen, sagt er, Jesus, lass mich zu dir auf dem Wasser kommen. Und er rennt wenigstens 3-4 Schritte auf dem Wasser. Ne? Er war der Einzige, der Jesus noch mit begleitet hat in den Garten des Hohenpriesters, im Garten ihn verteidigen wollte, hat er einem das Ohr abgeschnitten. Ne? Also er war schon ein Mann, engagiert, hingegeben, voller Einsatz. Und dann sagt Jesus in jener Nacht, kurz vor der Kreuzigung, Simon, der Widersacher hat euch haben wollen, um euch zu testen, durchzusieben wie den Weizen. Und jetzt kommt das erste Grandiose. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube, dein Vertrauen nicht aufhört. Diesen Satz darfst du dir ganz dick auf deine Stirn kleben. Dein Vater hat für dich auch gebetet, dass dein Glaube, egal was passieren wird in deinem Leben, nicht aufhören wird. Das ist kein Satz für Petrus. Gott hat keine Lieblinge. Diesen Satz hat er über jedes seiner Kinder ausgesprochen. Er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du also später umkehrst und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und hier skizziert Jesus schon die Krise, die kommen wird. Sag Petrus, du wirst durch Krisen gehen. Und wenn du durch diese Krisen durch bist und zurechtgekommen bist, diese Krisen verstanden, erarbeitet hast, dann wirst du in der Lage sein, deine Brüder zu stärken. Jetzt noch nicht. Ja, aber Jesus, hey, guck mal, was ich alles für dich gerissen und gemacht habe. Ich habe eine ganze Menge zu erzählen, zu sagen. Ich bin doch der Held vom Erdbeerfeld. Herr, sagt Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, in den Tod zu gehen. Petrus, ich sage dir heute Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Das ist das, wo Gott uns allen begegnet. Da werden wir heute Abend darüber sprechen, über unseren Schatten. Hier hat Jesus dem Petrus seinen Schatten gezeigt. Und das Schatten-Ich ist das Ich, was wir nicht wahrhaben wollen. Ist das, was wir verdrängen. Nein, das bin ich nicht. Ja, nein, ich nicht. Bloß nicht, ja nicht. Was wir sorgfältig hinter Masken verstecken. Aber Gott sieht dieses Schatten nicht. Und er sagt, ich muss dich mit dem Schatten konfrontieren. Denn nur wenn du deinen Schatten gesehen hast und anerkannt hast, dann kannst du begreifen, dass du aus Gnade lebst. Und was Jesus sagt, Petrus, okay, wir können jetzt lange, lange reden. Jetzt kommt die Tür der Erfahrung. Und es kommt die Nacht, der Garten. Petrus haut Ohren weg, geht mit. Und dann im Garten selber kommt der Test. Du warst da auch mit Jesus. Ich? Nein, nein. Du warst mit Jesus. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe dich doch bei Jesus gesehen. Auf gar keinen Fall. Kikeriki. Und dann kräht der Hahn und Petrus erinnert sich. Und er begreift, ich habe versagt. Und das heißt, er ging hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Und das ist das, was die alten Kirchenväter als die dunkle Nacht der Seele bezeichnet haben. Das ist jener Moment der Krise, den wir alle irgendwo erleben, wo wir unserem eigenen Ego, unserem Schatten begegnen und wir sind entsetzt über das, was in uns ist. Und wir weinen, nicht unbedingt äußerlich, aber innerlich, bitterlich über uns. Wir sind entsetzt über uns. Wir hätten nicht geglaubt, dass wir zu sowas fähig sind. Und wir glauben in dieser dunklen Nacht, Gott ist fertig mit mir, die Welt ist fertig mit mir, ich taug nichts mehr. So war es auch bei Petrus. Was macht er? Er geht zurück zu seinem Fischerboot und er sagt zu den anderen Jüngern, wisst ihr was, zum Apostel taug ich nicht mehr, ihr auch nicht mehr, wir gehen fischen. Das ist oft, was wir machen, wir gehen ins Alte zurück. Auch wenn wir in geistliche Krisen sind, manche, wir müssen zurück zur Bibel, wir müssen zurück zur ersten Liebe. Das sind alles so leere Phrasen. Und nicht mal das klappt. Sie fangen nichts, heißt es an dem Tag. Nichts. Könnt ihr vorstellen, wie sich Petrus gefühlt haben? Es nicht mal das funktioniert. Und jetzt kommt der Moment, Jesus sitzt am Ufer und brutzelt Fisch. Und Petrus sieht ihn. Und er springt ins Wasser, rennt ans Ufer, setzt sich zu ihm hin. Und jetzt kommt dieser Dialog, der so beschissen schlecht in den deutschen Bibeln übersetzt ist. Die Liebesfrage. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Nie verstanden. Bis ich mal im Grundtext gesehen habe, dass das ganz anders heißt. Jesus fragt Petrus, Petrus, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Es gibt im Griechischen, glaube ich, 7 Formen von Liebe. Und Agape ist die Liebe, die Gott zum Menschen hat, die göttliche Liebe. Was Jesus Petrus fragt, Petrus, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und ich sagte, was der alte Petrus von vor 3 Wochen, der hat gesagt, göttlich, Jesus, Doppelagape. Ja, ich, Doppelagape. Ha. Und was sagt Petrus? Ich liebe dich mit der Filio-Liebe, Bruderliebe. Die ist deutlich unter der Gottesliebe. Weide meine Lämmer, sagt Jesus. Die Lämmer waren etwas, was die Hirtenjungs gekriegt haben, die Lehrlinge. Was Jesus aber nicht sagt, ist, Petrus, als Lehrling kann ich dich gebrauchen. Jetzt müsst ihr mal das vorstellen, was das mit dem Ego des alten Petrus gemacht hätte. Lehrling? Jetzt fragt Jesus zum zweiten Mal, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Spätestens jetzt hätte Petrus sagen, Moment mal, wenn das Lämmer haben, dann sage ich, liebe doch Agape, dann kriege ich die Schafe. Und er sagt wieder, Filio ist alles, was ich kann. Weide meine Lämmer. Dann kommt das dritte Mal und jetzt fragt ihn beim dritten Mal Jesus, liebst du mich mit der Filio-Liebe, der Bruderliebe? Und fast traurig sagt Petrus, du weißt, Bruderliebe ist alles, was ich managen kann. Und jetzt kommt die Ansage von Jesus, weide meine Schafe. Ach, sorry. Aber was er ihm hier sagt, ist, jetzt, wo du deinen Zerbruch, deine Inkompetenz eingesehen hast, kann ich dir das Teuerste geben, was ich habe, meine Schafe. Wenn du der einst zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Bis dann da sollen wir hingeführt werden, wo wir die Schafe stärken können, weil wir selber zerbrochen sind. Weil wir begriffen haben, dass wir Gott nicht lieben können aus uns selber. Wir schaffen es nicht. Aber wenn du das ehrlich zugibst, dann sag Gott, jetzt kann ich dich brauchen. Jetzt kann ich dich brauchen für deine Schafe, meine Schafe. Jetzt wirst du nicht arrogant mit ihnen umgehen von oben herab. Jetzt wirst du einer sein, der die Hand um das Schaf legt und sagt, hey, da wo du warst, war ich auch noch viel schlimmer. Aber es gibt einen Weg raus. Gott liebt dich. Lass uns weitergehen. Lass uns unterhaken weitergehen. Und da richtest du Menschen auf, da baust du Menschen auf. Wenn du dereinst zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder und Schwestern. Wisst ihr, und das ist das, wo uns der Zerbruch hinführt, in die Stärke, in die Kraft. Eine Kraft, die du nicht machen kannst. Eine Zerbrochenheit, die andere Menschen in dir sehen und sagen, wer bist du, wer bist du? Dein Leben spricht Bände in dem Moment und nicht mehr dein bla 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 bla. Und wir alle früher oder später kommen an diese Bruchstelle, wo unser Image Risse bekommt. Aber hier kommt Gottes unglaubliche Gnadenökonomie zum Einsatz, wo aus unserem größten Versagen Herrlichkeit schafft. Aus dem Versagen des Petrus im Garten Gethsemane schuf Gott Herrlichkeit, Herrlichkeit. Und deshalb, nur ein demütiges Herz, Barmherzigkeit mit uns selbst und dem Nächsten, macht uns zu Ältestinnen und Ältesten, die die Welt so dringend braucht. Die nicht mit besserwisserischen Ratschlägen daherkommen, sondern mit Ohnmacht und Zerbruch. wo man dir abnimmt, was du sagst, weil man die Narben deines Zerbruchs sieht. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken von Brennan Manning aus dem Buch Ragamuffin Gospel. Der Ruf in die zweite Lebenshälfte ist eine Zeit, in der unser erster Eifer für Gott, unser ungetesteter Idealismus, unsere erste Hingabe geprüft und geläutert werden. Durch persönliches Versagen, persönliche Fehler, daraus resultierende Einsamkeit und Missverstandensein, aber auch mit zunehmender Selbsterkenntnis, wer ich wirklich bin. In dieser Zeit der scheinbaren Ernüchterung fragt dich dann der Geist Gottes: Glaubst du wirklich, dass ich dich in deiner ganzen Fülle liebe und Hals über Kopf in dich verliebt bin, trotz deiner Schwächen? Es ist jene Zeit, in der die eigenen Masken und Feigenblätter fallen dürfen, wo wir uns dem Liebhaber unserer Seele zeigen dürfen, wer wir wirklich, wirklich sind. Wo wir unsere eigene Armut, Leere und Zerbrochenheit nicht mehr verstecken müssen. Mein Kind, versuche in dieser Zeit nicht etwas Frommes zu fühlen, zu denken oder zu tun, nur um dir erneut Feigenblätter anzulegen. Mit aller Kraft und Willensstärke kannst du dich nicht selbst verbessern. Forciere kein verkrampftes Gebet, sondern sei ehrlich in seiner Gegenwart in dieser Zeit und vertraue seiner Liebe, auch wenn du sie kaum fassen kannst. Bitte den Vater, dich zu berühren. Er will dein Lebenshaus bauen und nicht du ihm ein Lebenshaus. Ich möchte euch noch ein Gedicht von Tagore, das ist ein indischer Poet, über die Lebensblume. Es ist nicht an dir, Blüten zum Blühen zu bringen. Schüttle sie, schlag sie, es geht über deine Kraft, sie zum Blühen zu bringen. Er, der die Blüten zum Blühen bringen kann, tut es so einfach. Er schaut sie nur an und Lebenssaft durchströmt sie. Durch seinen Atem entfalten sie ihre Blätter im Wind, Farben durchfluten sie und Duft ist wie Parfüm. Er, der die Blüte, dich, zum Erblühen bringt, tut es so einfach. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wesen, deine Gnade. Danke, dass wir von aller Ewigkeit her Kinder sind, dass du uns gesehen hast vor Grundlegung der Welt. Dein Wort sagt uns, dass du vor der Grundlegung der Welt bereits das Lamm wurdest, das geschlachtet war. Du hast unser Versagen schon lange vorher vorhergesehen und geplant. Danke, wir sind Kinder. Unsere Reise ist schon längst das Ziel erreicht. Aber du willst, dass wir es begreifen mit dem Herzen, dass wir es mit dem Herzen sehen. Vater, ich danke dir für den Weg des Zerbruchs eigener Stärke, eigener Kraft, eigener Religiosität, eigener Frömmigkeit. Danke, dass da, wo wir manchmal denken, das ist das Ende, der Anfang da ist, wo alles neu beginnt, wo du den Plan betrittst, wo du ans Steuerrad unseres Lebens kommst. Vater, ich bete jetzt für alle, die in diesen Transferkrisen vielleicht sind oder davor stehen, dass du ihnen durch diese Worte, diese Lehre vom Himmel her Liebe zusprichst. Vater, dass du sie anschaust, ihre Blüten zum Blühen bringst. Schenke uns, Vater, in den kommenden Tagen einen Blick aus deinen Augen, diesen liebevollen Blick, wie eine Mutter ihr Neugeborenes anschaut. Vater, ich bete für alle hier im Raum um Erfahrungen, spürbar, fühlbar, messbare Erfahrungen deiner Liebe. Gerade da in den Momenten, wo wir es am wenigsten erwarten, wo wir am wenigsten damit rechnen, wo wir null frommes Wechselgeld auf dem Konto haben, ja, wo wir uns ganz klar im Soll fühlen. Und gerade da kommst du mit Gnade, mit Erbarmen und Güte und beschämst uns, und das ist gut so. Wir danken dir, Vater, dass wir dich kennen dürfen und immer besser kennenlernen dürfen. Danke, dass du so anders bist, so völlig anders bist. Vater, und ich bete, dass dieses Haus, diese Gemeinde ein Ort wird, Vater, der Transformation. Dass Ströme lebendigen Wassers aus diesem Haus fließen, in die Stadt, in die Region. Vater, dass die Liebe sich ausbreitet wie ein unermesslicher Strom. Vater, dass wer die Menschen von hier sieht, dich sieht. Dass wer euch sieht, den Vater sieht. Auch durch und gerade durch eure Zerbrochenheit. Wir lieben dich, Vater, wir lieben dich. Wir sagen das ganz aufrichtig, auch wie Petrus manchmal, wenn wir nur sagen können, Bruderliebe ist alles, was wir managen können. Aber du weißt es, Vater. Und du erfreust dich an unserer Liebe, auch wenn sie manchmal klein und schwächlich ist. Danke, Papa, wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.